Ich habe jetzt Bettina von Initiativkreis Riebeckstraße 63 in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Ja, die Riebeckstraße 63 ist ein Gebäudekomplex im Leipziger Osten. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Überblick geben, wann das gebaut worden ist, wie groß das ist. Und ja, danach fangen wir dann mit der Geschichte, der wechselvollen Geschichte dieses Komplexes an.
Genau, das Gebäude wurde 1892 eröffnet als Arbeitshaus St. Georg. Und wie du schon gesagt hast, hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Arbeitshaus, Zwangsarbeitsanstalt war auch am Anfang der Name, also in der Weimarer Republik. Dort wurden unter anderem obdachlose Personen untergebracht. Und zur Zeit des NS war das dann eine Drehscheibe für Zwangsarbeit in Leipzig und ein sogenanntes Durchgangslager, also wo auch Juden und Jüdinnen hingebracht wurden und weitertransportiert wurden. Genau, in der DDR war dort eine sogenannte venerologische Station untergebracht, wo Frauen mit Verdacht auf Geschlechtskrankheiten untergebracht wurden. Und heute ist da unter anderem Geflüchtetenunterkunft drin und eine Kita zum Beispiel auch. Und genau, das Gelände ist sehr, sehr groß. Vielleicht sind einige Leute schon mal dran vorbeigefahren, gegenüber vom Technischen Rathaus. Und es sind heute noch 4 also Backsteingebäude zu sehen. Ursprünglich waren es aber mal 6, also 2 davon wurden im Krieg zerbombt und es gab auch mal noch so eine Kirche und so einen ganz großen Uhrenturm da drauf, das wurde auch zerstört. Und genau, jetzt sind halt noch diese 4 Gebäude erhalten. Auch noch die Außenmauer ist teilweise noch erhalten und die gibt auch so ein bisschen den Blick darauf, wie groß dieses Gelände eigentlich war und wie viele Leute da über die Jahrzehnte sozusagen immer oder dann in den jeweiligen Jahren oder Zeiten einfach da drauf waren. Es waren einfach, jetzt habe ich leider gerade keine Nummer im Kopf, aber einfach sehr, sehr viele Menschen, die da zeitgleich immer dort ja, interniert waren. Ja.
Vielleicht gehen wir noch ein bisschen konkreter auf diese einzelnen Abschnitte ein, also zur Kaiserzeit. Was für Menschengruppen wurden da dort untergebracht und war das freiwillig oder nicht freiwillig oder wie funktionierte das?
Das war unterschiedlich, also in diesem sogenannten eben Arbeitshaus gab es auch so ein Nachtasyl für Obdachlose und da war das so, dass in diesem Nachtasyl war es so, da konnte man auch sozusagen dafür bezahlen, um eine Nacht dort schlafen zu können. Aber was ich meinte, diese Zwangsarbeit, da waren sozusagen Leute, die als Landstreicherei, das waren dann auch wieder Obdachlose oder trunksüchtig oder arbeitsscheu eben galten, die wurden dann zur Arbeit gezwungen. Also es war dann zum Beispiel, da gab es so eine Holzwerkstatt.
Ich glaube, so in der Weimarer Republik war das durchaus ein bisschen ähnlich. Dann kommen wir doch zur NS-Zeit. Wie hat sich das dann im Laufe der NS-Zeit gewandelt?
Zur NS-Zeit war es dann eben so, dass, was ich vorhin kurz gesagt habe, es war dann so ein Durchgangslager, wo ZwangsarbeiterInnen aus Polen, Ukraine, aber auch Holland zum Beispiel dort waren und dann andere Lager verteilt wurden, also auch Buchenwald und Sachsenhausen. Dann haben wir auch, also wir sind als Initiativkreis, haben wir uns nochmal Akten aus dem Stadtarchiv angeguckt, waren auch, ich glaube, über 70 Insassenen Teil der Aktion T4, also dieser Euthanasieaktion, wo eben behinderte Menschen teilweise sterilisiert wurden und über 70 Personen kamen auf jeden Fall in die Riebeckstraße und von dort erst nach Zatras als Zwischenstation und dann nach Pirna-Sonnenstein. Das ist ja so diese bekannteste Euthanasie oder von der Aktion T4 Vernichtungsanstalt. Genau, Juden und Jüdinnen waren dort eben auch untergebracht. Genau, was ich gesagt hatte, eben Buchenwald und Sachsenhausen waren dann die Lager, in die weitergebracht wurden. Und dann war es aber gleichzeitig auch noch ein Polizeigefängnis und auch Gefängnis für politisch Gefangene. Zum Beispiel Arthur Hoffmann kennt man ja in Leipzig auch, also die Arthur-Hoffmann-Straße. Der war Teil von so einer kommunistischen Gruppe in Leipzig und wurde dann in Dresden hingerichtet. Und der war da zum Beispiel auch, seine Tochter, so rum. Die Tochter wurde zusammen mit ihm festgenommen und war da zum Beispiel auch interniert dann in diesem Polizeigefängnis oder Gefängnis für politische Gefangene. Ja.
Ja, aber ich glaube, das größte Ding war halt diese, ich sag mal, Organisierung der Zwangsarbeit in Leipzig. Also allein in Leipzig waren im Laufe der Jahre 60.000 Zwangsarbeiterinnen. Die meisten kamen aus Osteuropa und wurden halt zuerst in die Riebeckstraße gebracht und von dort aus weiter in irgendwelche Fabriken oder sonst wohin zur Arbeit vermittelt oder geschickt oder eingewiesen. Ja, das war auf jeden Fall eine nicht so schöne Zeit des ganzen Geländes, aber damit war auch nicht Schluss. Danach, ja, wie ging es denn dann nach dem Krieg weiter?
Nach dem Krieg ging es erstmal so weiter, also dieses Arbeitshaus, was 1892 eröffnet wurde, das gab es dann erstmal in den 40er Jahren auch noch. Es wurde dann aber umbenannt in Sozialheim. Gleichzeitig gab es noch eine sogenannte venerologische Station, das, was ich vorhin kurz gesagt hatte, eine Station für geschlechtskranke Frauen oder mit auf Verdacht geschlechtskrank. Die gab es eigentlich in allen großen Städten der DDR und ist aber noch so eine relativ unbekannte Geschichte. Also die gab es in Halle, Berlin, Rostock und so weiter. Da sollten eben Frauen, die geschlechtskrank werden, wurden zwangseingewiesen auch und konnten dann auch nicht raus. Ne? Das war so eine geschlossene Station. In den 70ern wurden da dann auch Gitter angebracht. Die meisten von diesen Frauen waren aber eben tatsächlich gar nicht krank. Also die Zahlen sind so, dass Anfang der 50er waren ungefähr noch 80% der Frauen tatsächlich krank. Also weil es nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in der ganzen SPZ und auch in den westalliierten Zonen einfach einen rasanten Anstieg von Syphilis und Gonorrhoe. Und das war tatsächlich ein Problem. Und es musste eben auch angegangen werden, aber das nahm dann ab. Und in den 60ern und dann in den 80ern waren dann tatsächlich nur noch 20% dieser Frauen DDR-weit geschlechtskrank. Wo man schon merkt, diese venerologische Station war Teil des Heimsystems in der DDR und wurde eben benutzt eher, um, ich habe es immer so genannt, deviante Frauen wegzusperren, also Frauen, die nicht der sozialistischen Norm entsprechen. Das waren dann eben zum Beispiel SexarbeiterInnen, aber auch, also man wurde eingewiesen, auch aufgrund von HWG nannte sich dieser Begriff, das bedeutet häufig wechselnder Geschlechtsverkehr, das war tatsächlich der bürokratische Begriff und das waren eben teilweise SexarbeiterInnen, aber teilweise auch einfach Frauen, die promiskuitiv waren oder die diesen Ruf hatten. Und außerdem wurden noch eingewiesen Arbeitsformulantinnen, da kann man sich ja vorstellen, was es ist, und Herumtreiberinnen, das waren dann Frauen, also auch obdachlose Frauen oder junge Frauen, auch oft die getrampt sind. Bei dieser venerologischen Station, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Zwangsbehandelt, die kamen auf diese Station und wurden dann jeden Morgen gynäkologisch zwangsuntersucht. Wer schon mal beim Frauenarzt war, genau, da kann man sich vorstellen, dass es ja eben keine tolle Untersuchung ist, die Frauen teilweise auch traumatisiert hat. Und das war reine Schikane, die jeden Morgen zu untersuchen, weil man muss nur einmal einen Abstrich machen, dann kann man sehen, ob die geschlechtskrank sind oder nicht und muss das nicht jeden Tag machen.
Ja, das klingt nach einer ziemlich übergriffigen Schikane. Aber diese Kriterien für die Zwangseinweisung, das klingt alles so ein bisschen wischiwaschi, beziehungsweise so nach Willkür, also Herumtreiberin, da kann ich mir alles mögliche oder nichts drunter vorstellen. Und HWG, also wer waren denn die einweisenden Behörden? Waren das irgendwelche Frauenärzte? Waren das irgendwelche Polizisten, die die Leute wahllos oder willkürlich auf der Straße eingesammelt haben? Oder ja, wie sind die Frauen da so reingekommen? Vielleicht kannst du ja mal so ein, zwei Geschichten erzählen.
Eigentlich war es so, dass es Gesundheit, oder ich weiß gar nicht, ob es das da Gesundheitsamt sieht, also der Rat der Stadt Leipzig war dafür zuständig, die einzuweisen. Die haben sich sozusagen auch jede Woche getroffen und es gab so eine Liste, wo dann Frauen auf diese HWG-Liste kamen. Oder eben teilweise gab es Ärzte, also in dieser Station gab es natürlich auch Ärzte oder Ärzte für Venerologie, die dann Frauen vorgeladen haben, die vielleicht auch schon mal geschlechtskrank waren und dann wurden die nochmal kontrolliert. Aber de facto war es so, dass sie eigentlich nicht an diese Regel gehalten wurde, also dass es sozusagen offiziell lief über den Rat der Stadt Leipzig. De facto war es so, dass die Transportpolizei teilweise einfach junge Frauen von der Straße aufgegriffen hat und dahin gebracht hat. Also da gibt es wirklich also von vielen Zeitzeuginnen eben Interviews, 17-jährige Mädchen, die irgendwie am Bahnhof waren oder eben, weiß nicht, von Leipzig nach Karl-Marx-Stadt trampen wollten und dann aufgegriffen wurden. Oder eine Zeitzeugin gibt es, Anke Weiler, die war mit einer Freundin irgendwie in Leipzig zu Besuch und hat dann zwei Ausländer kennengelernt, ich glaube Ungarn, und ist dann noch mit denen in das Ausländerheim mitgegangen und da hat die Polizei die dann aufgegriffen, weil das eben auch nicht gern gesehen war. Also das gibt's auch relativ oft in diesen Zeitzeugenberichten, dass die Liebesbeziehungen zu Ausländern hatten, auch Vertragsarbeitern aus Mosambik oder so, und in diesen Heimen waren und da aufgegriffen wurden. Genau, also teilweise waren die Frauen da sehr, sehr jung, die da auch hinkamen, ja.
Gibt es für diese venerologische Station sowas wie ein Pendant für Jungen und Männer? Also gab es auch Jungen und Männer mit HWG?
Nee, also diese Bezeichnung meines Wissens nicht. Also es gab ganz kurz mal in Leipzig auch so eine Station für Männer, aber die war so ganz, ganz klein. Die war, glaube ich, nur für so 8 Männer oder so und dann wurde die auch wieder eingestampft. Ich denke, so in den 50ern. Also die gab es eigentlich nur für Frauen, was eben auch schon so zeigt, das, was ich vorhin gemeint habe, dass es eigentlich darum ging, Frauen, die nicht der Norm entsprach, irgendwie abzustrafen und wegzusperren. Weil, genau, wenn man mal drüber nachdenkt, die Geschlechtskrankheit kann natürlich jeder übertragen. Und ähnlich wie in den 80ern für AIDS nur Schwule verantwortlich gemacht wurden, wurden da eben promiskuitiv oder als promiskuitiv angesehene Frauen dafür verantwortlich gemacht. Also gab es ein bisschen, aber nicht in der Größe sozusagen, ja.
Gab es denn in der Zeit der DDR in den 40 Jahren so eine Entwicklung, dass da irgendwas zu oder abgenommen hat?
Mit der Aufnahme meinst du jetzt? Oder?
Ja.
Also es war schon so, dass die Bettenzahl in Leipzig war, ich glaube, so 100 bis 120 Plätze so in den 50ern. Und dann in den 80ern war die Station, wurde dann echt sehr, sehr verkleinert, also 8 bis 10 Frauen oder so. Was wahrscheinlich einerseits daran lag, dass eben die Geschlechtskrankheiten wirklich zurückgingen. Andererseits hat sich wahrscheinlich die DDR auch schon gerade jetzt eben in den 80ern immer mehr, genau, da ging sozusagen auf den Untergang der DDR zu. Die Verhältnisse haben sich auch immer so ein bisschen gebessert. Also die waren so in den 40ern und 50ern noch so relativ schlecht. Also einfach, dass es keine Heizung gab. Es gab noch so die alten Strohbetten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Frauen haben da sehr gefroren und das wurde auch über die Jahre besser und da wurde schon mal renoviert, wobei das in den Akten eigentlich immer so ist, dass schon immer beanstandet wird, dass immer irgendwas kaputt ist oder so.
Ja, du schreibst ja auch ein Buch über diese geschlossene venerologische Station in der Riebeckstraße 63. Wie ist denn der Titel und wann wird das erscheinen?
Das Buch heißt Herumtreiberinnen, wie eben auch einer dieser offiziellen Titel sozusagen war, um die Frauen da einzuweisen. Und das Buch erscheint im Februar 2022 im Verbrecherverlag.
Und vielleicht kannst du noch mal was zu diesem Initiativkreis Riebeckstraße 63 sagen?
Der Initiativkreis, den gibt es seit 2018 und der setzt sich ein für einen Gedenk-, Lern- und Begegnungsort an dem historischen Ort der Riebeckstraße, weil es eben zum Beispiel auch gar keine Gedenktafel oder irgendwas gibt, nichts eben so richtig daran erinnert, wenn man das nicht weiß. Und wir treffen uns einmal im Monat und da sind ja ganz viele unterschiedliche Leute aus Leipzig dabei, eine bürgerliche Initiative und wir freuen uns auch immer, wenn Leute mitmachen, die da noch Interesse haben.
Ja. Ja, zu dem Thema würde ich noch ein Buch empfehlen wollen und zwar ist das Buch Schweigeorte von Cornelia Lotter. Da geht es halt auch um die Riebeckstraße 63 in verschiedenen Zeitähren. Ja, dann recht herzlichen Dank an Bettina vom Initiativkreis Riebeckstraße 63.